Lass uns zu Anfang beten. Herr Jesus Christus, du hast diese Worte gesagt, die wir jetzt gleich lesen werden. Du hast sie damals gesagt und sie haben auch für uns heute eine Relevanz. Und ich bitte dich, dass das Wort, wie es damals zu den Menschen gekommen ist und auch eingeschlagen ist, dass es auch bei uns einschlägt. Schenk du, dass wir nicht so, wie wir gekommen sind, wieder herausgehen. Sondern schenk du, dass wir verändert werden durch dein Wort. Dein Wort ist kraftvoll, dein Wort ist eine Freude für uns und wir erfahren durch dich das, was wir unser Leben brauchen. Und so rüste du uns aus heute Abend, dass wir gestärkt sind und gestärkt rausgehen dürfen. Amen. Wir lesen eine Geschichte aus dem Lukas-Evangelium und das ist die Geschichte aus Lukas 18. 9 bis 14. Ich sage vorweg, wo ihr die Bibel noch aufschlagt, dass, also es ist Lukas 18, 9 bis 14. Ich sage vorweg, dass diese Geschichte der Lukas aufgeschrieben hat und er hat es direkt so geordnet, dass es, also er hätte sie auch anders ordnen können. Also diese Geschichten, das sind einzelne Geschichten, die er auch so erlebt hat. Die Geschichtsschreiber haben das nicht unbedingt alles so chronologisch geordnet, so wie wir denken, so schreibt man ein Geschichtswerk. Erst ist das passiert, dann das, dann das, dann das. Sondern es gibt da eine Unregelmäßigkeit, nicht weil das nicht relevant ist, das ordnungsgemäß aufzuschreiben. Die Ordnung bei Lukas ist folgendermaßen, dass er darauf achtet, dass es thematisch so geordnet ist, dass man die Botschaft wirklich versteht. Es geht ihm darum, das so zu ordnen, dass wir nachvollziehen können, wie dieser Weg von Jesus gelaufen ist. Und diesen Weg, und da stimmt diese Geschichte auf jeden Fall auch chronologisch überein, hat Jesus sehr wahrscheinlich auch auf seinem Weg erzählt. Dieses Gleichnis, was wir gleich hören werden. Und ich will fangen an mit dem Vers 9 und enden mit 14. Er sagte, das ist dann Jesus, aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein und verachteten die anderen dies Gleichnis. Und jetzt beginnt das Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie diese Zöllner, wie dieser Zöllner. Man könnte auch vielleicht sagen, dieser Zöllner da drüben. Ja. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber, der daneben stand, oder ein bisschen weiter stand, aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug sich an die Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Und dann spricht Jesus zu diesen Menschen, zu denen er dieses Gleichnis gesagt hat: Ich sage euch, dieser, der Letztere, ging gerechtfertigt hinab in das Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Er sagte aber zu einigen, so steht es am Anfang. Wer ist damit gemeint? Sicherlich, die Überschrift heißt vom Pharisäer und Zöllner, so steht es in meiner Bibel. Er kann es auch an die Zöllner gerichtet, an die Pharisäer gerichtet haben, denn zuvor in Kapitel 17, Vers 20, richtet er ganz offensichtlich sein Wort an die Pharisäer, als er aber von den Pharisäern gefragt wurde und so weiter. Das tut er aber nicht. Und er könnte es auch an die Jünger gerichtet haben. Auch an die Jünger sagt er zuvor etwas und legt das nochmal ordentlich aus, was er den Pharisäern gesagt hat. Aber an die Jünger ist es auch nicht gerichtet. Es steht genau da, wo an wen es gerichtet ist. Nämlich an die, die sich anmaßen, fromm zu sein. Das könnten Einzelne gewesen sein. Vielleicht auch von den Jüngern, aber ich denke mal vielleicht auch aus eigentlich allen Leuten, die davor waren. Die sich anmaßten, fromm zu sein, das Erste, die verachteten, also die anderen verachteten und die sich anmaßten, ja, überheblich zu sein über die einfach eine Verachtung auszuüben über die anderen. Ja. Und jetzt beginnt dieses Gleichnis an diese Menschen, die so vielleicht erhaben von sich denken und denken, sie seien fromm. Und wie Jochen das schon am Anfang gesagt hat, das kann einen auch schon mal selber erwischen, wenn man dieses so liest. Denn ich halte von mir auch etwas und sage, ja, ich bin doch auch fromm, oder? Ich bin doch auch jemand, der in die Gemeinde geht, der Gott nachfolgt und ganz ehrlich, es ist so, ich möchte gerne fromm sein. Das ist was Schönes. Aber die, die sich anmaßten, fromm zu sein, steht hier. Und da habe ich mich gefragt, oh, wie ist denn das eigentlich mit mir? Und jetzt muss ich genauer hinschauen. Wo ordne ich mich denn ein? Das ist gar nicht mal so einfach. Und lasst uns mal hineingehen in dieses Gleichnis und schauen, wo wir stehen. Nicht von der Position. Sicherlich sind wir nicht so wie der da oder der da in diesem Gleichnis. Aber lasst uns selber mal einordnen, wo wir stehen. Denn es kommt auf etwas an und das wollen wir entdecken. Hier steht in Vers 10, es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Zunächst einmal steht hier, es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Gebetet wurde von den Juden damals zweimal am Tag auf jeden Fall. Denn man hat morgens um 9 Uhr das Schema Israel gebetet und man hat auch dann zum Nachmittag um 3 Uhr noch einmal gebetet. Das waren feste Gebetszeiten, die waren gewöhnlich. Es gibt nun aber auch die Möglichkeit, einfach auch so in den Tempel zu kommen. Und wie froh können wir sein, dass wir Orte finden, wo wir einfach mal hingehen können und beten dürfen. Ich wünsche mir, dass dieser Raum hier oder dass wir hier von dieser Gemeinde aus auch Räumlichkeiten anbieten können, die weit über das hinausgehen, einmal vielleicht auch in Zukunft von diesen zwei Terminen, den wir hier angeschlagen gesehen haben. Einfach wir haben den Freitagsgottesdienst und wir haben dann Mittwoch um 16 Uhr hier im Bibelgesprächskreis. Aber wie schön wäre das, wenn wir auch noch weiter einen Raum haben, wo Leute einfach kommen können, um zu beten. Sicherlich ist als allererstes die Stille im Kämmerlein, so finden wir das in der Luther-Übersetzung, das Wichtigste. Du brauchst ja nicht irgendwie einen Raum, um irgendwo zu beten, ja, sondern du kannst es auch bei dir tun. Jesus sagt nur, mach das in der Stille für dich. Ja. Manchmal, und so geht's mir, ist das eigene Haus vielleicht gar nicht mal so gut. Da ist irgendwie anderes Zeug drumherum. Gut ist es, wenn man sich seine eigene Kammer mal so einrichtet. Vielleicht hast du irgendwo in deinem Haus einen Raum oder eine Ecke, wo du dich hinbegeben kannst, wo du hingucken kannst und hast freien Raum. Denkst nicht an irgendwas anderes. Vielleicht sind da irgendwelche Kassetten oder alles Mögliche. Man braucht freien Blick. Freien Blick nur auf Gott. Und da tut eine Gemeinde eigentlich gar nicht so schlecht. Einfach einen Raum zu haben, wo man hingehen kann und wo man willkommen ist. Und das war bei den Juden auch damals so. Du konntest hingehen, nicht nur um zu opfern. Ja, das Opfern müssen wir heutzutage ja nicht mehr tun. Das haben die Juden gemacht, weil ja sie Gott gezeigt haben, eben auch, dass sie selber sündig sind und sie diese Fehler, die sie tun, nicht einfach irgendwo aufwiegen können. Stattdessen, eigentlich müssten sie immer wieder auf diesem Altar sterben. Ja, das wussten die Juden, auch damals schon. Aber sie haben stellvertretend einen Bock genommen oder eine Ziege oder je nachdem, wie die Vorschriften im Alten Testament waren und haben es stellvertretend für sich opfern lassen. Sie wussten ganz genau, als dieses Tier stirbt, ich bin es eigentlich, der hier stirbt. Das wussten sie. Und so war dieser Tempel ein Ort einer Begegnung mit Gott. Aber wie auch die Hanna, wie wir das auch im 1. Samuel lesen, einfach mal so in den Tempel gehen konnte, um mit ihrem Anliegen da mal vorzukommen. Müsst wissen, sie hatte eine Sache, eine biologische Veranlagung vielleicht, wir wissen es nicht ganz genau. Sie konnte nicht Kinder kriegen. Und sie ist in diesem Tempel und hat sich bei Gott ausgeheult. Und dann kam der Priester, der Eli, und hat mit ihr gesprochen. Ihr könnt das gerne mal nachlesen, wie die Geschichte weitergeht. Aber mir geht es darum, im 1. Samuel lesen wir es auch. Es gab Räumlichkeiten, wo man hingehen konnte, um zu beten. Und Jesus selber gibt seinen Jüngern Anweisungen mit, wie man beten sollte. Und das jetzt nicht, geht es nicht um Räumlichkeiten, das auch, aber vor allen Dingen von der inneren Herzenshaltung. Hört einmal zu, wir können auch das nachschlagen, das ist in Matthäus 6, Vers 5. Matthäus 6, Vers 5. Hier steht vom Beten, beziehungsweise danach folgt auch das Vaterunser. Aber wir hören vorher auf. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in die Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, der wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, so sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Es ist auch meine Einstellung manchmal so, dass ich gar nicht irgendwie ein stilles Kämmerlein brauche. Ich kann einfach so beten und das ist auch ganz gut. Aber ich habe auch schon bei mir gemerkt, dass ich auch abgelenkt werde dadurch, dass ich, wenn ich mal irgendwie frei bete und mir fallen tolle Formulierungen ein, dann kann ich mich auch mal selbst loben. Nee, darum geht es gar nicht. Ja, sondern dann merke ich, dann geht bei mir eine Alarmglocke an. Nee, das kann ich gerne machen und ich kann mich besinnen auf das, was wirklich wichtig ist, nämlich auf das Gebet an sich. Nicht auf das, was ich sage, sondern das, zu dem ich hinsage, zu dem Gott, der ist entscheidend. Ja. Und so denke ich dann manchmal, oh, auch ich muss sensibel dafür sein. Manche Gebete nehme ich dann lieber in mein stilles Kämmerlein sozusagen und nehme sie da und bete da. Und manche Dinge kann ich auch wieder so auch in der Gemeinschaft beten. Seid darauf bedacht, wie wir vor dem Herrn treten. Ja. Die positive Eigenschaft von den Juden damals, und die können wir auch genauso übernehmen, ist, dass sie diese Tempelanlage hatten, wo ganz deutlich wurde, dieser Gott ist absolut heilig. Absolut heilig. Und das ist nicht etwas, was verloren gegangen ist, sondern es ist heute auch noch so. Zum Glück aber hat diese Tempelanlage ist so aufgebaut, dass es verschiedene Ringe gibt und je nachdem, wozu man gehörte, durfte man in den weiteren Ring rein. Also Frauen waren erst ausgeschlossen, dann waren alle das übrige Volk ausgeschlossen und dann durfte nur noch der Priester rein und dann nur noch der Oberpriester ganz ins Allerheiligste. So ist es heutzutage nicht. Ja, der Gott bleibt heilig, absolut heilig. Das dürfen wir lernen, auch von den Juden hier. Aber es ist ein Gott, der sich uns zugewandt hat. Der Vorhang ist zerrissen. So lesen wir es nachher im Neuen Testament. Dieser Tempel ist offen. Es ist ein Heiligtum und es ist gleichzeitig auch ein Ort, wo man Gott begegnen kann. Und letztendlich kannst du Gott überall begegnen, jetzt nun. Nur wenn wir beten, dann lass uns nicht das so tun, wie die Heuchler das gerne tun, wie wir auch hier in dieser Geschichte jetzt lesen, in diesem Gleichnis, dieser Pharisäer, der da steht und Worte redet, die eigentlich gar nicht, naja, hören wir mal genauer hin, wie sind denn die eigentlich? Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Was sagt er da eigentlich? Am Anfang fängt er schon so an: Ich danke dir, Gott. Dabei können wir es eigentlich auch belassen. Nur dann kommt es auch zum Tragen, dass er nicht richtig das betet, was eigentlich Jesus hier zuvor in Matthäus gesagt hatte, nämlich, ja, wir sollen beten zu unserem Herrn im Stillen und zwar unsere Anliegen geben. Hat er denn ein richtiges Anliegen? Was sagt er denn da? Er sagt nichts über sich aus, er sagt etwas, wie er nicht ist. Und da kannst du ganz viel aufzählen. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie der, wie der, wie der, wie der. Da kannst du ja ganz viele Menschen einfach nennen. Aber ist das eine Kommunikation mit Gott? Mit unserem heiligen Gott? Ist das etwas, wo wir einen Raum eröffnen sozusagen? Und weshalb auch diese stille Kammer so wichtig ist, dass wir nämlich nicht abgelenkt werden durch das, was alles drumherum ist, sondern auch von Gott auch etwas hören. Gebet ist nicht nur etwas, was wir sagen, sondern wir erwarten auch, dass Gott spricht. Das ist der Heilige Geist, der in uns lebt, der uns Gedanken auch gibt, so, oder auch durch die Bibel und zu uns spricht und etwas weismachen will. Wir lesen in Römer 10, Vers 2, wo Paulus auch den Römern etwas schreibt, wo es auch um so eine ähnliche Situation geht, Folgendes. Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Die Gerechtigkeit besteht darin, dass er einfach aufzählt, was er da so sieht, wie er nicht ist. Warum? Weil er sich nicht ändern will. Er steht für sich da und sagt, ja, die anderen, die anderen, die anderen, die anderen. Aber dadurch, dass ich nach außen zeige auf die anderen, habe weder ich etwas davon, ich muss mich selber angucken auch mal. Und wenn ich das nicht mache, dann ist das Zweite, ich sehe Gott auch nicht. Ich habe euch was mitgebracht. Und das ist... Oh, Petra kommt rein. Schön, dass du da bist. Das ist dieser Gegenstand, der ist mir deutlich geworden, als ich diesen Text durchgearbeitet habe. Das ist ein Spiegel. Ich glaube, dass dieser Text uns einen Spiegel vorhalten will. Und zwar dir und mir. Wie sind wir eigentlich? Wenn du betest, ist das nicht einfach nur etwas, was du erzählst, sondern Gott will dir tatsächlich beim Beten einen Spiegel vorhalten. Er will an dir arbeiten. Er will, dass du wächst. Ja. Und wie kann denn dieser Pharisäer wachsen? Indem er aufzählt, was er Gutes kann? Indem er aufzählt, was er alles, ja, er zählt ja noch nicht mal eine positive Sache in sich auf, vielleicht Früchte des Geistes wie Gehorsam oder wie, ja, dass er anderen Menschen was Gutes tut. Ihr müsst wissen, die Pharisäer waren letztendlich, wenn wir uns die mal anschauen, früher wirklich, das waren tolle und gute Menschen. Vielleicht, ja, kann man sagen, das waren so richtig die guten Christen, kann man so sagen, vielleicht. Die waren tatsächlich gut. Wenn wir so die Bibel lesen, so im Neuen Testament, kommen immer diese Pharisäer so schlecht weg. Ja, aber es waren eigentlich die, die viel Geld auch mal gespendet haben und so. Häufig tatsächlich auch das, was sie einfach nur übrig hatten. Ja, und nicht, wo sie mal gesehen haben, eine Not. Da, ja, genau, Uschi sagt es, genau. Das, was man über hat, das kann man ja einfach so wegschieben. Aber wenn es mal an die eigene Existenz kratzt, ja, ist man denn da dabei? Auch hier in diesem Text, Gott will an der Existenz kratzen, ja, an dir. Er will ja arbeiten an dir. Dafür ist das Gebet auch da, ja. Wir reden mit unserem Vater nicht einfach so und dann passiert da gar nichts. Sondern genau das will Gott, dass da etwas passiert, ja. Und diese Pharisäer waren an sich gute Menschen. Sie haben die Gesetze alle gut eingehalten. Sie haben sogar noch um die Gesetze noch Gesetze drumherum gebaut, um auch da wieder zu zeigen, dieser Gott ist absolut heilig und er ist so gut. Und wenn wir da irgendwie einen Fehler machen, nein, wir fasten nicht nur einmal, wie es vorgeschrieben ist, sondern noch ein zweites Mal in der Woche. Denn wenn es mal irgendwie schief gehen sollte, wenn man doch irgendwie ein Insekt verschluckt hat oder so und das Fasten dann nicht gilt, dann ist wenigstens der andere Tag gültig. So ernst haben die das genommen, ja. Nur dann sind wir dabei, das zu gesetzlich zu nehmen. Und vielleicht ist das auch die Gefahr gewesen von manchen Pharisäern, dass sie deshalb auch von der Gnade Gottes und der Barmherzigkeit des Gottes abgekommen sind. Ich habe diesen Vers oder diese Verse vorgelesen von Matthäus, vom Beten. Direkt danach folgt das Vaterunser. Ist euch mal aufgefallen, dass dieses Vaterunser eigentlich nur quasi aus Bitten besteht? Jesus hat diese Frechheit gehabt, diesen Gott einfach mit Vater anzusprechen und diese Frechheit gehabt, diesen heiligen Gott um etwas zu bitten und nicht nur um eine Sache zu bitten, sondern um ganz viel. Dein Reich komme, dein Wille geschehe und so weiter. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ja, so dürfen wir zu unserem Vater kommen. Er bleibt heilig, aber er ist auch jemand, zu dem wir kommen können und was bitten dürfen. So hat Jesus uns diesen Vater eröffnet. Nun sehen wir diesen Pharisäer mit einer positiven Eigenschaft. Das müssen wir belassen. Er ist jemand, der Gott als heiligen Gott ansieht. Und davon können wir auch lernen, tatsächlich. Und dann sehen wir auch noch diese andere Person, diesen Zöllner. Und da habe ich auch gedacht, dass ich den eigentlich auch mal falsch gesehen habe, diesen Zöllner. Ich dachte ja, okay, das ist einfach nur mal wieder so ein Mensch, einer, der vom Beruf Zöllner ist. Aber wie ein Jude damals dieses Gleichnis gehört hat, ist nicht so, wie du vielleicht dieses Gleichnis hörst. Deswegen muss man das erklären. Dieser Zöllner, der hat wirklich in diesen Ohren, der hat was ausgelöst. Also das haben die nicht gern gehört. Die, schon allein vielleicht den Namen Zöllner nicht. Weil die Zöllner, die waren, die ihr Land eigentlich verraten haben oder ihr Volk. Ja, die haben sich mit den Römern gleichgeschaltet, sozusagen, und haben das Geld von den eigenen Brüdern eingetrieben und vielleicht auch noch ein bisschen mehr, um selber sich daran zu verdienen. Und das gilt nun gegen den Strich von jedem frommen Juden, auf jeden Fall. Denn das ist jemand, der gegen das Volk handelt und gegen auch die Gesetze Gottes, dass ein Bruder für einen Bruder da ist. Ja, also das ist nun jemand, den kann man auch gleich Heide nennen. Also das war jemand von dem hebräischen Goyim, von dem heidnischen Volk. Also so haben die auch gesehen und verachtet, diese Zöllner. Ja. Und so treten jetzt gerade ein Pharisäer und ein Zöllner parallel, die gehen jetzt in diesen Tempel, so müsst ihr euch das vorstellen. Und vielleicht auch zufällig sozusagen, so erzählt Jesus das. Und dann muss man einfach sehen, es gibt keinen größeren Unterschied. Jesus könnte auch einen Unterschied aufbauen wie arm und reich oder so. Aber dieser Unterschied ist noch krasser, weil der Zöllner als der Unreine schlechthin gesehen wird und der Pharisäer in der Bevölkerung als der Heilige überhaupt. Ja. Und die gehen jetzt nun da rein. Und an diesen Charakteren will Jesus was deutlich machen. Daran können wir jetzt was lernen. Ja. Wir gehen jetzt weiter durch. Der sagt jetzt am Anfang ja etwas über sich selber. Eigentlich ja auch nicht, sondern eher, wie er nicht ist. Und jetzt erzählt er darüber, etwas darüber in Vers 12 und 13, was er tut. Das erzählt er Gott jetzt einfach. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Höre, von allem, was ich einnehme. Das musste man eigentlich gar nicht. Es gab bestimmte Sachen, da sollte man den Zehnten geben, bestimmte Sachen aber nicht. Ja. Und er sagt, von allem. Der hat es also mal übertrieben, so, um auf jeden Fall auf der sicheren Seite zu sein, vor diesem heiligen Gott alles eingelöst zu haben. Ja, kann man ihn für einen tollen Kerl halten. Und dann sagt er, der Zöllner aber, und was ich einnehme, der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben vom Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Das ist jetzt nun der Zöllner, der jetzt auftritt, der ein bisschen weiter entfernt war und gesagt hat, ja, was hat er gesagt? Nicht das, was er alles aufgelistet hat, der Pharisäer zuvor, sondern nur einen einzigen Satz. Gott sei mir Sünder gnädig. Und bei mir, sehe ich gerade in der Übersetzung, fehlt eigentlich noch etwas ganz Entscheidendes, nämlich der Artikel, der im Griechischen davor steht. Gott sei mir den Sünder gnädig. Er hält sich für den Sünder schlechthin. Ja? Während er auf nur sagt, ich bin der Sünder, der Einzige, ja? Den es nur gibt. So fühlt er sich. So sagt der Pharisäer über sich, naja, ich bin der einzige Heilige, ne? Und die anderen sind alle die ganzen Sünder. So unterschiedlich ist die Ansicht von dem. Während der Pharisäer da so steht und Gott dann anbetet, und da gibt es unterschiedliche Meinungen, wie das ausgelegt werden kann. Hier steht ja, er stand für sich. Das kann einmal sein, dass er da ganz laut gebetet hat. Also er stand da und hat Gott sozusagen ganz laut angebetet. Das passt ja zu dem, was wir auch davor gelesen haben. Die stehen vorne, die Pharisäer, und beten und jeder soll es sehen und so weiter. Ich bin aber der Meinung, dass es anders ist, dass man es anders sehen muss, nämlich weil diese Formulierung vom Griechischen kommt auch im Matthäus und auch im Lukas häufig vor, so der Pharisäer stand also für sich, also bei sich sagte er das so vor sich hin sozusagen. Und dann betete er so. Ja. Und dann wird auch deutlich, ja, der Pharisäer, der dankt Gott, dass er so und so und so und so und so nicht ist. Und der Zöllner, der macht das Gegenteil. Ja. Der sagt das nicht vor sich so hin, so einfach, sondern noch viel mehr. Nimmt er seinen Kopf nach unten und guckt gar nicht mal nach oben. Ja. Und er macht noch etwas. Also seine Augen hob er nicht auf zum Himmel, sondern er schlug sich an die Brust. Was ist denn das? Habe ich mich gefragt. Das mache ich jetzt nicht. Aber es gibt einen Verweis, zumindest ist mir der eingefallen. Und zwar in Lukas 23, wo das nochmal vorkommt, wo da Jesus gekreuzigt wurde und die Frauen sich auch an die Brust geschlagen haben. Das habe ich gedacht, das ist ja eigentlich doch fast dasselbe. Also die sind einfach zerknirscht, die sind voller Trauer und merken einfach, sie sind am Ende. Jesus ist gestorben, so haben die Frauen es gesagt, und für diesen Sünder, sage ich jetzt mal, ist auch alles vorbei. Und ich weiß nicht, wie du auch manchmal über dich denkst. Manchmal, wenn man mal genau hinhört oder mal genau nachdenkt, muss man doch sagen, wieso hat Gott mich eigentlich lieb? Wieso gerade mich? Es gibt manche Momente im Leben, da muss man sich das fragen. Wieso hat er mich eigentlich auserwählt? Gott sei mir Sünder gnädig, muss auch ich dann sagen. Und dann sagt Jesus auch danach, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Das ist dieser Moment, wo dir klar wird oder mir klar wird, ja, ich stehe hier wirklich als Sünder da, ich tue hier Fehler und ich bin nicht jemand, der, ja klar, als Christ vieles richtig macht und so. Ich versuche ja auch als Christ viele Dinge gut zu tun, aber nicht um das Gesetz einzuhalten, sondern um so zu leben, wie Gott es wirklich gut findet. Ich tue es in Beziehung zu Gott, nicht in Beziehung zum Gesetz. Das ist auch das Wichtige, was wir herausnehmen müssen. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Es kommt auf die Beziehung an. Dieser Pharisäer, so wie er gekommen ist, geht er auch wieder raus. Hat er eine Beziehung zu Gott gehabt in seinen Gesprächen? Es war doch vielmehr ein Selbstgespräch. Er hat erzählt, sich selber erzählt quasi, was er alles kann, was er tut und wer er nicht ist. Dieser hier, dieser Zöllner, geht hin, sagt mit wenigen Worten das, was er ist, wie er sich fühlt, das, was er erkennt. Nämlich, dass er Sünder ist. Und er sagt ganz am Anfang den Adressat, Gott sei mir Sünder gnädig. Punkt. Manchmal muss man nicht viel sagen, Gott gegenüber, und hat das Wichtigste überhaupt gesagt. Gott sieht ein. Und ich weiß nicht, wie du über dich denkst, wenn du in diesen Spiegel schaust. Ob du dich schön findest, ob du denkst, du hast in deinem Leben viel erreicht. Wie ist Gott? Ist das jemanden, vor dem du stehen musst, wie dieser Pharisäer, und erzählen musst, wer du bist oder wer du nicht bist, und dann da stehst und sagst, naja, eigentlich bin ich ein ganz toller und ich bin der Oberheiligste? Oder greifst du vielleicht auch mal in die niedrigste Kiste? Und sagst, ja, ich bin Christ Aber ich bin absolut nicht perfekt. Kannst du dir diesen Satz sagen? Kannst du dir diesen Satz sagen? Du brauchst ja auch nicht sagen, du bist perfekt. Denn Gott ist es, der dich erst perfekt sieht, trotz deiner Sünden, die du hast. Und diese Sünden kannst du ans Kreuz bringen. Schau auf Jesus, so wie dieser Zöllner in den Tempel gegangen ist und nur eines gemacht hat. Nur diesen Blick in diesen Tempel. Ja. So brauchen wir uns nicht zu schämen weiterhin, weil Jesus alles vergeben hat und wir können unseren Blick tatsächlich hoch erhoben in den Himmel nehmen und weitergehen. Jesus hat uns unsere Sünden vergeben. Ja. Und so können wir in unserem Leben auf das Kreuz schauen. Wir können durchgehen durch unser Leben, während wir doch erfahren, dass wir Sünder sind. Und vielleicht ist es diese Mischung auch, die du mitnimmst heute, dass du weißt, wir haben einen Gott, der absolut heilig ist und der Sünde absolut nicht abkann. Und der möchte, dass du dich reinigst und der dich auch so nicht annimmt. Aber dass es einer ist, der für dich gestorben ist und diese Sünde auf sich nehmen will, wenn du sie loslässt. Und er hat es bereits getan. Jesus Christus, der hier jetzt noch spricht, ist später, so lesen wir es dann auch in den Evangelien, gestorben. Er hat deine Sünde, das, was dich trennt von diesem heiligen Gott, weggenommen. Der Vorhang ist zerrissen und du kannst durchschauen. Du kannst Jesus sehen in deinem Alltag sogar. Der Heilige Geist ist mit dir. Das ist Gott selbst. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab. Der, der sich selber angeschaut hat und ehrlich zu sich selber war. Der nicht anders konnte und auch zerknirscht war. Der sich auf die Brust geschlagen hat. Dann steht als letztes, denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Da habe ich ganz häufig früher gedacht, naja, das trickse ich mal aus. Dann mache ich mich einfach mal ganz niedrig, dann werde ich ja erhöht. Kennt ihr diesen Gedanken? Dann habe ich dann auch gedacht, als ich diesen Text hier so gelesen habe, der Pharisäer sagt ja, so und so und so und so will ich nicht sein oder so bin ich nicht. Und ich sage dann, wenn ich diesen Text lese, naja, so wie der Pharisäer will, ist, ne? So bin ich nicht Gott. Ha, danke, dass ich nicht so bin wie dieser Pharisäer hier in diesem Text. So können sich christliche Gedanken da reinspielen, ja? Und wir sind genau da, dass wir uns erwischen lassen müssen und ertappt werden von Gott selbst und uns fragen müssen, worauf kommt es denn wirklich an? Wenn ich sage, ich danke, dass ich nicht so bin wie dieser Pharisäer, dann fange ich dann vielleicht auch gleichzeitig an, mich klein zu machen und sagen, ja hier, weil ich ja weiß, ich will ja erhöht werden. Ich bin da klein, ich bin da klein und da klein und da klein. Dann mache ich aber genau das Gleiche, wie der Pharisäer auch gemacht hat, auf äußere Sachen zu schauen. Was eigentlich angesagt ist, ist nicht auf dieses du machst dich klein Sache zu sehen, sondern auf den, der dich groß macht, und das ist Jesus Christus. Also sich selber dann zu erniedrigen, niedriger als du eigentlich bist. Gott hat dich hoch gesehen, hoch, er sieht in deine Augen und sieht dich als Kind Gottes. Niedriger darfst du dich nicht sehen, auf keinen Fall. Du bist ein geliebtes Kind Gottes und so darfst du auch gehen. Und sei dir aber gewiss, du bist auch gleichzeitig Sünder und hast aber die erste Adresse in Jesus Christus, wo du hingehen kannst. Und so lernen wir von diesem Pharisäer und von diesem Zöllner beide. Und irgendwo sind wir immer mal wieder da, immer mal wieder da. Und ich weiß nicht, was die damals mitgenommen haben, als Jesus das erzählt hat. Ich wünsche uns nur, dass wir uns von dem, was Jesus auch heute zu uns spricht, angesprochen werden und nicht dastehen bleiben, wo dieser Pharisäer in diesem Gleichnis stehen geblieben ist. Er ist reingegangen in diesen Tempel, hat irgendwas gebetet und ist wieder raus. Wie betrittst du die Gemeinde? Wie gehst du in dein Gebet? Amen.